More than 600 children have been abused by priests since the 1930s.
Priests were raping little boys and girls, and the men of God who were responsible for them not only did nothing, they hid it all.
USA, Irland, Österreich, Australien. Der sexuelle Missbrauch von Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen in der katholischen Kirche seit Jahrzehnten ein öffentliches Thema. Seit 2010 auch in Deutschland.
Solchen Missbrauch sollen zwei Jesuitenpater im katholischen Canisius-Kolleg in Berlin begangen haben. Der Orden weiß davon seit mindestens 19 Jahren.
In Oberbayern ist der Abt des Klosters Ettal zurückgetreten. Er übernahm die Verantwortung dafür, dass Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch in der Internatsschule offenbar nicht gleich gemeldet worden waren.
Vermutlich mehrere tausend Opfer und weit über 1000 Täter soll es allein in Deutschland seit 1945 gegeben haben.
Seit den ersten großen Enthüllungen 2010 hat sich in Deutschland viel getan. Betroffene sind mit ihren Geschichten an die Presse gegangen. Bischöfe haben sich entschuldigt und Aufarbeitungsstudien in Auftrag gegeben. Es werden Präventionsrichtlinien und Schutzkonzepte umgesetzt. Und die katholische Kirche zahlt, neben der evangelischen, als einzige gesellschaftliche Institution freiwillig Anerkennungsleistungen an Missbrauchsopfer. Auch für verjährte Fälle.
Doch es gibt Bereiche, da verläuft die Aufarbeitung nach wie vor zögerlich. In den Ordensgemeinschaften zum Beispiel und damit auch an Klosterschulen.
Meiner Meinung nach hinken die Ordensgemeinschaften in den Fragen von Aufarbeitung von Missbrauch massiv hinter den Bistümern her.
Was soll ich denn jetzt noch fordern? Ich meine, ich habe mich mit dem abgefunden und war überrascht, dass ich überhaupt was bekommen habe.
Herms Meer, heute 72 Jahre alt, und Hans Knoll, 83. Beide haben als Buben im Internat des Benediktinerklosters Rohr schwere Gewalt und sexuellen Missbrauch erlebt.
Also ich persönlich habe jahrelange Vergewaltigungen erlebt und sogenannte sadomasochistische Praktiken. Es war nicht nur einer, es waren mehrere Täter. Ich persönlich habe Erfahrungen mit zwei Tätern gemacht.
Ich war im Krankenzimmer gelegen und da kommt der rein, der Pater. Ich habe Angst gehabt vor dem, ne? Nachthemd an. Ja, wie geht's? Wo tut's weh? Und dann geht er mir da unter das Nachthemd rein und er hat sich selber befriedigt.
Ihren Missbrauch haben Herms Meer und Hans Knoll jeweils im Juni 2023 beim Benediktinerkloster Rohr gemeldet und daraufhin einen Antrag auf Anerkennungsleistungen gestellt.
Heute wissen Sie, dass Ihre Anträge nicht nach gleichen Kriterien bearbeitet wurden und dass bei Betroffenen des Klosters Rohr überhaupt anders verfahren wird als bei Personen, die in anderen kirchlichen Einrichtungen missbraucht wurden.
Wie kann das sein? Und wie rechtfertigt das die Bayerische Benediktinerkongregation? Aber der Reihe nach. Herms Meer sitzt im Arbeitszimmer im Souterrain seiner Bonner Altbauwohnung und blättert in den unzähligen Unterlagen, die er seit Juni 2023 gesammelt hat. Seit der Anzeige seines Missbrauchs beim Chef der Bayerischen Benediktinerkongregation und Abt des Klosters Rohr, Markus Eller.
Ich bin mit dieser Geschichte des Missbrauchs jahrzehntelang rumgelaufen und habe mich erst ganz spät entschlossen, die Vorfälle überhaupt zu melden. Ich wollte zunächst überhaupt nichts mehr mit dem Kloster Rohr und den Mönchen dort zu tun haben. Und ich wollte auch keinen Kontakt mehr aufnehmen und nichts.
Herms Meer war 7 Jahre lang Klosterschüler in Rohr, damals noch unter seinem gebürtigen Namen Hermann Müller.
In den 1960er Jahren war das. Seine Eltern lebten geschieden. Die Mutter arbeitete in Bamberg als Lehrerin. Der Besuch des Klosterinternats im niederbayerischen Rohr erschien da als eine gute Lösung für den Jungen. Doch im Alter zwischen 11 und 14 Jahren wurde er dort schwer sexuell missbraucht.
Wie viele Betroffene verdrängt Herms Meer seine Missbrauchserfahrungen jahrzehntelang? Genug zu tun hat er sowieso als freischaffender Schauspieler und Filmregisseur. Doch immer wieder belasten ihn psychische Probleme.
Und dann habe ich 2018 überhaupt erst angefangen, mich mit dem Missbrauch auseinanderzusetzen. Vorher habe ich stand immer wie der Ochs vorm Berg. Ich habe mich unmöglich benommen, aber ich wusste nicht, warum. Ich habe gebrüllt, ich habe geschrien, ich habe alle möglichen Leute zur Sau gemacht. Ich habe im beruflichen Bereich mir alles Mögliche kaputt gemacht. Ich habe Freunde verloren und ich habe nicht verstanden, warum. Bis dann eben mir klar war, jetzt gehst du wegen deinem Missbrauch in die Therapie und seit der Zeit beschäftige ich mich damit.
Je länger der ehemalige Klosterschüler sich mit dem Missbrauch in der Kindheit befasst, desto dringender scheint ihm eines.
Du musst schauen, wie die heute Verantwortlichen auf deine Erlebnisse von damals reagieren. Weil die müssen ja in irgendeiner Weise, müssen diese Nachfolger ja Verantwortung übernehmen.
Herms Meer beschließt, seinen Fall zu melden. Auch mit der Absicht, einen Antrag auf Anerkennungsleistungen, also für die kirchlichen Entschädigungszahlungen, zu stellen.
Es gibt ja den juristischen Fachbegriff der Genugtuung. Ich finde den sehr treffend, weil es geht mir dabei ja nicht nur um irgendwelche finanziellen Einbußen, die ich als Freiberufler natürlich immer wieder erlitten habe, weil ich nicht arbeiten konnte. Es geht auch vor allen Dingen um immaterielle Schäden wie Schmerz, Leid, psychische Probleme mit mir selber, mit meinen Mitmenschen, mit meiner Frau. Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben.
Herms Meer will als Betroffener aktiv werden, sein Kindheitstrauma aufarbeiten und sich Genugtuung verschaffen.
Wie mühsam das sein wird, ahnt er da noch nicht.
Die meisten Missbrauchsfälle, die den kirchlichen Missbrauchsbeauftragten gemeldet werden, sind, wie der von Herms Meer, verjährt. Und damit in der Regel auch der Anspruch der Betroffenen auf Schmerzensgeld.
Trotz der Verjährung hat die Deutsche Bischofskonferenz im Januar 2021 beschlossen, Betroffenen aufgrund des zugefügten Leids einen Geldbetrag zu zahlen, sogenannte Anerkennungsleistungen. Die Zahlungen sind durch ein einheitliches Verfahren geregelt.
Und das läuft so ab. Wer Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen erlebt hat und einen Antrag stellen möchte, meldet sich bei der unabhängigen Ansprechperson desjenigen Bistums, in dem der Missbrauch stattgefunden hat. Die unabhängigen Missbrauchsbeauftragten prüfen den Antrag und leiten ihn wiederum an die sogenannte Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen weiter, kurz UKA.
Diesem Expertengremium gehören Juristen, Psychologen, Psychotherapeuten und Ärzte an. Sie entscheiden unabhängig und je nach Schwere des jeweiligen Falles, wie viel Geld einem Betroffenen zugewiesen wird. In der Regel liegt der Betrag zwischen mindestens 5.000 und 50.000 Euro.
In 12% der bis Ende 2024 anerkannten Fälle lag die Summe über 50.000 Euro, in 31 Fällen über 250.000 Euro.
So sollte es eigentlich laufen.
Herms Meer meldet also den Missbrauch, den er als Internatsschüler im Kloster Rohr erlebt hat, bei dem heute zuständigen Abt Markus Eller. Und er geht davon aus, dass sein Antrag auf Anerkennung des Leids nach dem üblichen Verfahren der Deutschen Bischofskonferenz bearbeitet wird.
Dazu muss man auch sagen, dass 3/4 aller Ordensgemeinschaften, die in der Deutschen Ordensobernkonferenz organisiert sind, die haben sich dem UKA-Verfahren angeschlossen.
Die Deutsche Ordensobernkonferenz, das ist eine Art Dachverband für Ordensgemeinschaften. Und diese Ordensobernkonferenz hat Empfehlungen ausgearbeitet für den Umgang mit Missbrauchsfällen. Sie rät ihren Mitgliedern, also Ordensgemeinschaften in Deutschland, sich in puncto Entschädigung am Verfahren der Bischöfe zu beteiligen. Das heißt, sie sollen die eingehenden Anträge von der unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen bearbeiten lassen.
Mit ausgearbeitet hat diese Empfehlungen der Chef der Bayerischen Benediktinerkongregation und Abtadministrator des Klosters Rohr, Markus Eller. Also der Mann, bei dem Herms Meer im Juni 2023 seinen Missbrauch gemeldet hat. Umso erstaunter ist er, als er daraufhin folgende Mitteilung erhält.
Herr Eller hat mir geschrieben, und jetzt zitiere ich Herrn Eller mal wörtlich, wir nehmen nicht am Verfahren der Deutschen Bischofskonferenz teil, sondern wir arbeiten mit einem Anwalt zusammen. Bisher haben wir auf diesem Weg gute Erfahrungen gemacht. Zitat Ende.
Herms Meer ist irritiert. Ein einzelner Anwalt entscheidet über die Höhe der Anerkennungsleistungen für Betroffene des Klosters Rohr? Er fragt nach, aufgrund welcher Kriterien entscheidet der Anwalt und an welchen Summen orientiert er sich?
Und jetzt zitiere ich den Anwalt wörtlich. Der hat geschrieben, ich entscheide im Rahmen einer Expertise über die Art und Höhe einer Zuwendung. Zitat Ende. Und außerdem hat er mich noch dringend ermahnt, ihn nicht zu kontaktieren. Seitdem habe ich nie mehr was von dem Anwalt gehört.
Wenn man sowas liest, wie kommt man sich davor?
Also ich würde sagen, das ist eigentlich ein klassischer Trigger. Da ist wieder einer, der einem sagt, halt die Schnauze, du hast hier überhaupt nichts zu bestimmen. Ich bestimme die Spielregeln. Schluss, aus, Klappe.
Treffen mit Abt Markus Eller in der Münchner Benediktinerabtei St. Bonifaz.
Als Abtpräses der Bayerischen Benediktinerkongregation ist der 69-Jährige so etwas wie der Vorsitzende von insgesamt 11 eigentlich selbstständigen Benediktinerklöstern in Bayern. Als Abt ist er zuständig für das Kloster Scheiern und seit 2021 auch für das Kloster Rohr.
Auf die Frage, warum er sich nicht an die Empfehlungen der Deutschen Ordensobernkonferenz hält, die er selbst mit erarbeitet hat, erklärt Abt Eller:
Diese unabhängige Kommission hat dann immer einen größeren finanziellen Spielraum bekommen, der für mich, muss ich sagen, für Rohr so war, dass ich ihn nicht mehr mitgehen konnte.
Die Abtei Rohr könne sich das UKA-Verfahren, so Abt Eller, nicht leisten, weil die UKA in den letzten Jahren auch sechsstellige Beträge für Missbrauchsopfer angewiesen hat. Bedeutet das, die Anerkennungsleistungen fallen so hoch aus, wie es der laufende Haushalt des Klosters Rohr eben zulässt?
Die Gemeinschaft in Rohr ist eine sehr kleine Gemeinschaft geworden und hat praktisch auch durch diese Altersstruktur keine Einkünfte mehr. Es gibt natürlich Rücklagen und die sind in erster Linie auch dafür gedacht, dass diese Schule weitergeht.
Die Schule ist das Johannes-Nepomuk-Gymnasium im Kloster Rohr.
Also das Gymnasium, das bereits Hermsmeer besuchte.
Da habe ich Angestellteverhältnisse, ich habe Verpflichtungen gegenüber Schülern, ich habe auch Verpflichtungen gegenüber den Mitbrüdern, die jetzt noch in Rohr leben, was die Altersversorgung betrifft. Und darum habe ich mich zuerst gekümmert.
Aktuell leben nur noch 3 Mönche in Rohr. Davon ist einer pensioniert.
Der Betrieb eines Tagungs- und Gästehauses werfe, so Abt Eller, auch keine großen Gewinne für die Klostergemeinschaft ab. Die Orden erhalten zudem keine Kirchensteuern.
Der ehemalige Internatsbetrieb am Johannes-Nepomuk-Gymnasium wurde bereits 2011 eingestellt, weil er finanziell nicht mehr tragbar war. Seit dem Schuljahr 2025/26 baut deshalb der zuständige Landkreis Kelheim im Kloster Rohr ein staatliches Gymnasium auf, darf die Infrastruktur der Schule mietfrei nutzen. Die Jahrgänge des kirchlichen Gymnasiums laufen peu à peu aus.
Wir haben uns entschlossen, dass die Schule aufgegeben wird. Der Staat hat diese Schule nicht übernommen. Und natürlich muss ich schauen, wie mache ich das mit dem Gebäude, wie mache ich das mit der Schule. Und ja, da muss ich sagen, wenn ich so schaue, welche Summen diese UKA auch gewährt hat, dann muss ich mich irgendwann fragen, kann ich mir das leisten?
Erst der Klostererhalt, dann die Missbrauchsbetroffenen?
Dass das Kloster Rohr sich Entschädigungszahlungen nach dem UKA-Verfahren nicht leisten könne, das teilt Abt Eller bei einem Treffen auch dem ehemaligen Klosterschüler und Missbrauchsbetroffenen Hermsmeer mit, Ende 2024, über ein Jahr nach dem ersten Kontakt. Hermsmeer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits einen Anwalt genommen.
Das Verhalten von Herrn Eller, das hat für mich total nach Verschleppungstaktik gerochen. Und mein Anwalt und ich haben dann Herrn Eller einen vorgerichtlichen Vergleich vorgeschlagen.
Diesen lehnt der Abt ab. Stattdessen teilt er mit, für das Kloster Rohr werde eine Art eigene unabhängige Aufarbeitungskommission mit der Begutachtung von Fällen beauftragt.
Nicht mehr ein einzelner Anwalt soll über den Antrag von Hermsmeer und künftige Anträge entscheiden, sondern ein dreiköpfiges Gremium.
Wir haben jetzt eine Obergrenze von 50.000 Euro festgelegt und auch einen Ausschuss eingerichtet, eine Kommission, die mit dieser Maßgabe, wenn Betroffene kommen, darüber auch entscheiden wird.
Obergrenzen für Missbrauchsbetroffene, die zynisch gesagt das Pech hatten, in einer Klostergemeinschaft missbraucht worden zu sein, die offenbar kein Geld mehr hat, weil sie langsam ausstirbt?
Und was ist mit den Betroffenen, deren Anträge bereits bearbeitet wurden, nach Ermessen eines einzelnen Anwalts?
Und der hat mir dann einen Fragebogen geschickt übers Internet. Da habe ich ausgefüllt und zurückgegeben. Und dann hat mir der 10.000 überwiesen.
Erzählt der 83-jährige Hans Knoll, ebenfalls ehemaliger Internatsschüler in Ruhr. Er hatte ungefähr zeitgleich mit Herms Meer, also im Sommer 2023, seinen Missbrauch im Kloster Ruhr gemeldet und Anerkennungsleistungen beantragt.
Nach wenigen Monaten ist sein Fall bearbeitet. Ihm werden 10.000 Euro zugesprochen.
Wenn man überlegt, was inzwischen für Beträge da gehandelt, muss ich jetzt sagen, werden. Aber ich habe ja nie damit gerechnet. Ne? Und ich meine, ich habe ja auch eben, ich vermute, keinen psychischen Schaden erlitten.
Lebenslange Folgen hatte der Missbrauch, den Hans Knoll als 11-Jähriger im Kloster Rohr erfahren hat, dennoch.
Einmal habe ihn der Pater, der ihn auch sexuell missbraucht hat, erzählt Hans Knoll, wohl zur Strafe und Einschüchterung, an den Hosenträgern aus dem Fenster gehalten, des zweiten Stockwerks zum Klostergarten hin.
Und dann hat mich der da rausgehalten und ich habe dann jahrelang noch, das ging noch über Jahrzehnte, bin ich nachts aufgewacht, schweißnass, klar, den Albträume gehabt, ne?
Ein anderer Pater prügelte den Jungen regelmäßig, etwa weil er abends im Schlafsaal noch redete.
Dann hat er meine so kräftig reingehaut, bin ich auf die Fliesen gefallen und habe mich dann gleich übergeben müssen, Gehirnerschütterung, ne?
Durch den Schlag wird ein Auge von Hans Knoll derart verletzt, dass sein Sehvermögen lebenslang beeinträchtigt ist.
Wegen dieser Sehschwäche wird er später nach der Schule nicht für die erhoffte Ausbildung im Forstdienst zugelassen.
Im August 2025, über zwei Jahre nach Meldung seines Missbrauchs im Kloster Rohr, hat Herms Meer noch immer nichts über den Ausgang seines Verfahrens erfahren. Er fühlt sich hingehalten.
Diese Spielchen haben meiner Meinung nach zwei unterschiedliche Ziele. Entweder eine biologische Lösung, das heißt, dass ich das Zeitliche segne. Ich bin jetzt bald Mitte 70, also irgendwann ist Schluss. Oder dass ich so mürbe werde, dass ich aufgebe und sage, lasst mich bloß in Ruhe, ich will mit dem ganzen Verfahren und mit all dem nichts mehr zu tun haben und ich verzichte auf alle Ansprüche.
Abt Markus Eller bestreitet das auf Nachfrage. Er habe nichts bewusst in die Länge ziehen wollen.
Dass dieser Eindruck entstehen kann, verstehe ich. Aber die zwei Betroffenen, die Ihnen und mir bekannt sind, sind in dem Sinn auch ganz unterschiedlich, dass ein Fall innerhalb eines halben Jahres sozusagen in dieser Weise aufgearbeitet worden ist, wofür ich auch ein Dankeschön bekommen habe. Der andere Fall hat sich aus bestimmten Gründen hingezogen. Was nicht immer glücklich war, sehe ich ein, aber es war halt so.
Im Mai 2021 hat die Deutsche Ordensobernkonferenz zusammen mit dem damaligen unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen sexuellen Kindesmissbrauchs eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet.
Die sollte die Basis für eine strukturierte Aufarbeitung in den Orden sein. Nach den Leitgedanken Transparenz, Unabhängigkeit und Betroffenenbeteiligung. Aber hat es nach 2021 oder davor jemals ein öffentliches Statement zu den Missbrauchsfällen im Kloster Rohr gegeben? Einen Aufruf an mögliche weitere Betroffene, sich zu melden? Dazu Abt Markus Eller.
Doch, es gab eine Hauszeitschrift und als ich im Jahr 2010 erstmals Verantwortung für Rohr hatte, habe ich das in meinem Grußwort geschrieben, dass das auch ein Thema ist in Rohr und dass ich bitte, wenn jemand etwas weiß, dann darf er sich jederzeit an mich wenden. Es gab einige Reaktionen, aber keine konkreten Fälle oder Hinweise.
Aber wer liest denn diese Hauszeitschrift?
Ehemalige Schüler.
Gut, die sind ja vielleicht auch noch befangen. Ist es nicht so, dass man da nach außen gehen muss, außerhalb des Schulkosmos?
Von heutiger Sicht würde ich sagen, ja. Von damaliger Sicht, wir sprechen von 2010, wo das begonnen hat, habe ich das für sinnvoll und richtig erachtet.
In der Tat, das ist auch meine Erfahrung, dass die Orden sich sehr, sehr, sehr schwer tun mit Aufklärung, vor allem mit der Aufklärung.
Sagt der Münchner Rechtsanwalt Ulrich Wastl. Er hat zig Missbrauchsfälle in kirchlichen Einrichtungen begutachtet, auch in Ordensgemeinschaften.
Dort scheint noch immer der Gedanke vorzuherrschen, dass man Aufklärung verhindern sollte oder vielleicht Aufklärung Leid betreiben, um dann, sage ich mal, das Mäntelchen der Aufklärung vor sich hertragen zu können. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Ich kann nur sagen, das ist aus Sicht der Betroffenen mit das Schlimmste, was passieren kann.
Fest steht, nicht nur Kloster Rohr, viele Ordens- und Klostergemeinschaften wirken überfordert mit der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen. Was die drei übrig gebliebenen Mönche im Kloster Rohr und Abt Eller erleben, gilt so oder so ähnlich für fast alle.
Die schrumpfenden Gemeinschaften scheinen vor allem mit dem Selbsterhalt beschäftigt und haben wegen des ausbleibenden Nachwuchses weniger Mittel und vor allem weniger Personal als vergleichsweise die Bistümer. Dort gibt es Presse- und Präventionsabteilungen, in den Orden nicht.
Trotzdem hat die Deutsche Ordensobernkonferenz inzwischen einen Ausschuss für unabhängige Aufarbeitung sexualisierter Gewalt ins Leben gerufen. Der Ausschuss soll Gemeinschaften bei der Aufarbeitung beraten und unterstützen. Ulrich Wastl sieht aber noch ein anderes Manko.
Wenn man sich dem Geschehen stellen will, dann muss man natürlich in der Lage sein, Schuld zu bekennen. Das scheint mir bei Orden nicht sonderlich ausgeprägt zu sein. Ich möchte es bitte jetzt nicht pauschal verstanden wissen, aber es ist mit Sicherheit so, dass der Großteil der Orden der Aufklärung sehr skeptisch gegenübersteht. Es ist ein angstgetriebenes Verhalten, das die Orden irgendwann einholen wird.
Vielleicht, weil dann die Frage auch im Raum steht, wie gehen wir mit den Tätern um, die ja noch in unseren Strukturen eventuell sind, wenn auch die meisten sind verstorben, aber einige Hochbetagte gibt es ja noch.
Das ist eine interessante Frage. Es ist eine der zentralen Fragen, die sich Kirche vorlegen muss. Das heißt, ich muss ein Konzept haben, wie ich sie in den Griff bekomme, aber über allem steht die Wahrheit. Und die Wahrheit erfordert, die Täter jedenfalls intern und gegenüber den Betroffenen zu benennen.
Für das Benediktinerkloster Rohr sind seit 2010 20 Meldungen über Missbrauch, sexualisierte und körperliche Gewalt von Betroffenen eingegangen, wie das Kloster dem BR auf Anfrage mitteilt.
Von 5 beschuldigten Patres sei die Rede. 4 seien bereits verstorben. 2 von diesen waren weit über das Kloster hinaus bekannte Persönlichkeiten, Träger des Bundesverdienstkreuzes. Die beiden Patres, die Herms Meer beschuldigt. Einer der beiden war ein bekannter Kirchenmusiker und Komponist.
Da kam der Bayerische Rundfunk mit dem Übertragungswagen und hat da Aufnahmen gemacht und so. Also jetzt so im Nachhinein habe ich mal so spaßeshalber gesagt, dieser Pater war eigentlich, wenn man so will, der Michael Jackson der Kirchenmusik. Ne?
Wie geht der Orden mit dem Erbe der Täter um?
Abt Eller hat, wie er sagt, in den letzten Jahren Anfragen von Kirchenmusikern erhalten, die das musikalische Werk des Paters herausgeben wollten. Er habe aber abgelehnt.
Sobald irgendwo das auftaucht oder gespielt wird, wäre es für einen Menschen, der den Pater anders erlebt hat, ein unheimlicher Affront. Und darauf lege ich es nicht an. Ich habe das nicht immer in der Hand. Es gibt auch Schüler, die haben, glaube ich, selber nur so kleine Kompositionen. Und das ist natürlich in deren Hand.
Die Handhabe mit dem Erbe mutmaßlicher Täter ist problematisch, solange diese nicht als solche benannt und die Vorwürfe gegen sie nicht aufgearbeitet sind. Noch schwieriger für Ordensgemeinschaften ist der Umgang mit ehemaligen, noch lebenden Tätern.
Ein Pater aus dem Kloster Rohr ist 2002 wegen sexuellen Missbrauchs rechtskräftig verurteilt worden. Er bekam eine Bewährungsstrafe und musste das Kloster verlassen.
Heute lebt der Pater inzwischen hochbetagt in einem anderen Bistum, ist dort in der alten Seelsorge tätig und soll dort auch Schulgottesdienste mit Kindern und Jugendlichen betreut haben.
Entspricht das den Auflagen? Dazu Abt Eller.
Man hat einen anderen Aufenthaltsort für ihn gesucht, mit der Auflage, dass er eben keinen Kontakt mehr mit Kindern hat. Ich bin auch einmal hingefahren, damit ich sicherstellen kann, dass man weiß um ihn. Natürlich nicht von A bis Z, sondern die Zuständigen. Das habe ich da festgestellt, dass das so ist. Und damit bin ich davon ausgegangen, dass das auch ordnungsgemäß umgesetzt wird. Ja.
Inwieweit es in diesem und möglicherweise auch in anderen Fällen zu Versäumnissen kam, soll jetzt in einer großen Aufarbeitungsstudie zu den Vorfällen im Kloster Rohr untersucht werden, von Pädagogen und Historikern an der Katholischen Stiftungsfachhochschule in München.
Was bleibt, ist die Frage, wie Missbrauchsopfer, denen in Klosterschulen und Internaten durch Ordensgeistliche schweres Leid zugefügt wurde, angemessen entschädigt werden können.
Darf es sein, dass Betroffene niedrigere Anerkennungsleistungen bekommen, nur weil eine Klostergemeinschaft knapp bei Kasse ist? Und was ist eigentlich mit Menschen, die in staatlichen Einrichtungen, in Vereinen oder Kinderheimen missbraucht wurden?
Die Aufarbeitung von Missbrauch bleibe eine Herausforderung für die Kirche, wie für die gesamte Gesellschaft, meint der Jurist Ulrich Wastel.
Die katholische Kirche, aber die Gesellschaft insgesamt, weiß seit Jahrzehnten um das Problem. Die katholische Kirche und die Gesellschaft werden von den Betroffenen, entsprechenden Interessenvertretern, seit Jahrzehnten mit dem Problem konfrontiert. Seit Jahrzehnten ist nicht adäquat gehandelt worden. Ich glaube, die Aufarbeitung dieser Mechanismen, wie es eigentlich gelingen kann, über 10, 20, 25 Jahre hinweg, scheibchenweise so zu tun, als würde man aufklären, das wäre wirklich mein spannendes Projekt. Ich befürchte, dass es nicht morgen kommen wird.
Herms Meer hat Ende September letzten Jahres, nach über 2 Jahren, endlich Bescheid bekommen.
Die vom Kloster Rohr beauftragte Kommission habe ihm in Anerkennung seines Leids 50.000 Euro zugesprochen, den Höchstbetrag. Eine Genugtuung.
Aber eine mit bitterem Beigeschmack. Herms Meer weiß zwar, dass er einiges angestoßen hat im Kloster Rohr in Sachen Aufarbeitung. Doch er fragt sich, ob nicht auch Hans Knoll eine ähnlich hohe Summe zustand und womöglich weiteren Betroffenen.
Und wie hätte wohl seine Zahlung ausgesehen, wenn die unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen entschieden hätte? Also so, wie es eigentlich die Bistümer und viele Klöster handhaben.
Auch diese Frage bleibt.
Als Klosterschüler missbraucht, wie steht es um die Aufarbeitung in Ordensgemeinschaften? Sie hörten eine Sendung von Antje Dechert. Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2026. In der ARD-Audiothek finden Sie sie unter Religion, die Dokumentation.